Eine glänzende Stadt, verborgen im dichten Dschungel Südamerikas. Straßen aus purem Gold, Paläste bedeckt mit Edelsteinen. Und in der Mitte ein See, so heilig, dass der Herrscher jeden Morgen darin badet, nachdem er seinen Körper vollständig mit Goldstaub bedeckt hat.
Ja, das ist die Legende von El Dorado, eine Geschichte, die sich im 16. Jahrhundert wie ein Lauffeuer unter europäischen Eroberern verbreitete. Die Erzählungen reichten von einem vergoldeten Häuptling bis hin zu einer Stadt aus purem Gold, irgendwo mitten im dichten Dschungel von Südamerika. Und diese Erzählung war auch nicht totzukriegen. Es gab unzählige Expeditionen, die sich auf die Suche nach diesem vermeintlich endlosen Reichtum gemacht haben. Doch alle gingen leer aus. Was steckt also wirklich hinter diesem Mythos? Gab es jemals eine Stadt aus Gold oder einen goldenen Mann?
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Um alles über El Dorado herauszufinden, haben wir heute den perfekten Gast hier, Stand-Up-Comedian Asan Badian. Er ist gerade auf Tour in ganz Deutschland unterwegs und hat schon bei unserer letzten Folge über Atlantis bewiesen, dass er genau die richtigen Fragen stellen kann, um alles Wichtige über das Thema zu erfahren. Und ich freue mich, dass du auch heute wieder Zeit hast, Asan.
Genau, ich freue mich auch sehr, da zu sein. Hi.
Bei Atlantis, meintest du, da wusstest du ja vorher gar nichts drüber. Wie schaut's bei El Dorado aus?
Also Atlantis kannte man ja so die Sage und ungefähr so das Hörensagen. Ich hatte keine Fakten, aber El Dorado ist, da ist wirklich vorbei. Also da bin ich heute auf Jens angewiesen.
Also ans Fragen beantworten wird heute auch wieder, ich sag mal, Mr. Staubsteine Scherben, Jens Nothoff. Er hat nämlich das gleichnamige Buch veröffentlicht und ist für das Deutsche Archäologische Institut tätig. Er hat Asan letztens schon alles über Atlantis verraten und heute ist eben El Dorado dran. Jens, es wirkt so, als ob du einfach alles weißt.
Ja, hallo erstmal. Es wäre natürlich schön, wenn es so wäre, aber der Trick ist, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo man es nachlesen kann.
Das stimmt. Die Challenge heute, Asan hat 20 Minuten Zeit, alles über El Dorado zu erfragen und danach drei Quizfragen beantworten zu können. Jens muss Rede und Antwort stehen und alle Antworten in dieser Zeit irgendwie unterbringen. Asan, beim letzten Mal hast du ja schon gesagt, die Fragen waren viel zu einfach, deswegen haben wir uns heute gedacht, wir erhöhen etwas den schwierigen.
War dann nur ein Spaß, war dann ein Scherz.
Du hast doch alle drei richtig gehabt, deswegen dachten wir, das war viel zu einfach. Deswegen heute mal, ich glaube, ich finde sie schon tricky. Bin gespannt.
Okay, ich bin gespannt.
Ihr seid ready?
Ja. Jo.
Alles klar, dann starten wir den Countdown jetzt.
Können losgehen?
Ja. Fangen wir an mit den Hard Facts. Was
sind die Antworten? Ich habe mir gedacht, dass wir den Spieß am Anfang mal umdrehen, Asan, und ich dich frage, was verbindest du mit El Dorado? Was ist das, was dir zu dem Wort einfällt?
Zu mir fällt das Intro gerade ein, also eine goldene Stadt, irgendein Hörensagen, okay, wahrscheinlich irgendwelche Kolonialmächte, die einfach einen Grund gesucht haben, irgendwas ausbeuten zu können. Nee, das will ich.
Super Zusammenfassung der allgemeinen Legende. Nee, tatsächlich ist es wirklich so, dass es eigentlich zwei Mythen gibt von El Dorado. Zum einen den europäischen, den du gerade aufgezählt hast, also diese legendäre Stadt aus Gold, die sich irgendwo im Amazonas versteckt, riesengroß ist und die voller Schätze ist und die im Grunde ja so ein bisschen den Entdeckerdrang und natürlich auch die Gier der Konquistadoren, der spanischen Eroberer, der europäischen Eroberer angefacht hat. Aber das ist nicht der ursprüngliche Mythos, denn der ursprüngliche südamerikanische Mythos, der ist tatsächlich ein bisschen anders. El Dorado heißt ja eigentlich wörtlich übersetzt der Goldene. Und da sehen wir schon, es geht eigentlich um eine Person. Der indigene Mythos, da geht es tatsächlich um eine Herrscherfigur, um einen Anführer, der dem Namen nach offenbar mit Goldstaub komplett bedeckt war, von Kopf bis Fuß eingepudert und deswegen diese goldene Erscheinung hatte. Und das ist der eigentliche Ursprung dieser Legende.
Also in meinem Kopf, ich habe einfach C3PO gerade im Kopf. Ich finde das gerade ein bisschen
schwer. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht.
aber okay, also wir reden über die Herrscherperson, diesen Mythos im indigenen Volk, der Goldbedeckte. Also wie hat sich dieser Mythos auf Europa übertragen? Also wie kam es dazu?
Man wird sich fast denken können, dass es natürlich in dem Clash begründet liegt, den die Europäer, als sie dann in die sogenannte neue Welt vorgedrungen sind, quasi auf diese Legenden gestoßen sind. Es geht eigentlich geht es um eine Zeremonie dieses indigenen Volkes. Das sind die Muisca. Das ist so ein kleiner Stamm, der in der Region des heutigen Kolumbien etwa verortet war, schon seit 800 nach Christus, so richtig lange in den Anden. Und die haben tatsächlich diese Zeremonie durchgeführt, dass halt ein neuer Anführer, wenn der gewählt worden ist, ist der mit Goldstaub bedeckt worden und dann zu so einem heiligen See gebracht worden. Ja. Und das ist der Ursprung. Und offensichtlich haben spanische Chronisten davon Wind bekommen. Und es gibt ganz viele verschiedene spanische Aufzeichnungen dazu. Ich glaube, die detaillierteste stammt von einem, spanische Namen sind nicht meine Spezialität, Juan Rodriguez Fraile. Und allein der Titel des Buches ist schon Programm, der in seiner Eroberung und Entdeckung des neuen Königreichs von Granada, das sind die spanischen Kolonien in Kolumbien, Ecuador, Panama, Venezuela, das aufgeschrieben hat. Und der berichtet eben, wenn so ein Anführer bei den Muisca verstarb, dann gab es einen Initiationsprozess und so ein großes Ritual, wo der sich zunächst erstmal nackt ausgezogen hat, dann vollkommen mit Goldstaub bedeckt worden ist und dann an einen heiligen Bergsee, den Guatavita-See, den gibt's heute noch, herangetreten ist. Und dann, der liegt gar nicht so weit von Bogota, der heutigen Hauptstadt Kolumbiens, entfernt. Also den kann man auch noch besuchen. Der ist an diesen See herangetreten und hat dann entweder, da unterscheiden sich die Geschichten so ein bisschen vom Seeufer aus, jede Menge Goldopfergaben da reingeworfen, um zu zeigen, dass er der neue würdige Anführer ist. Und das ganze Volk war an den Ufern des Sees versammelt und hat ihm dann zugestimmt, zugejubelt, selber auch wahrscheinlich noch Gold reingeworfen. Oder, das ist eigentlich ganz spannend, die zweite Variante der Legende sagt, dass er auf einem Floß rausgefahren ist auf den See zusammen mit Priestern und die dann draußen das Gold in den See geworfen haben. Und das Spannende ist, wir kennen diese Legende ja eigentlich nur überliefert von diesen spanischen Chronisten. Aber es gibt Funde von den Muisca, so kleine Floßmodelle aus Gold mit so goldenen Figuren drauf, die vielleicht genau diese Legende abbilden. Also wir haben zumindest gefunden, haben wir so ein bisschen was. Und das ist eigentlich ganz cool, wenn man das verbinden kann. Die Praxis scheint aber schon noch vor der Ankunft der Spanier zu Ende gekommen zu sein. Also die Spanier selbst haben das Ritual, glaube ich, nicht mehr aktiv beobachtet, sondern bloß noch die Erzählungen mitgenommen und haben sich dann wahrscheinlich aus Missverständnis heraus ihre eigene Legende daraus gebastelt. Wenn da ein See voll Gold ist und die da so viel Gold reinschmeißen können, muss es ja irgendwo auch eine Stadt geben, wo das ganze Gold gelagert wird oder vielleicht eine goldene Stadt. Das war wahrscheinlich so der Hintergrund, wie dann diese europäische Version dieses Mythos entstanden ist.
Wurde der See abgesucht?
Ja, ich wusste, dass die Frage kommt. Ja, tatsächlich ist es wirklich passiert. Ich meine, die spanischen Konquistadoren haben ja mit der Eroberung von Pizarro vom Inka-Reich gesehen, da ist tatsächlich Gold, die haben jede Menge Gold. Und es gab tatsächlich eine Menge Konquistadoren, Expeditionen, die versucht haben, diesen See und diese Stadt zu finden. Ganz bekannten Brüderpaar, Hernán Pérez und Jiménez de Quesada, die gleich mehrmals losgezogen sind mit 800 Mann starken Armee. Nur ein Bruchteil der Leute ist angekommen, weil offensichtlich ist so eine Dschungelexpedition kein Spaziergang. Ja. Und die haben dann aber tatsächlich, als sie dann den unwirtlichen Dschungel irgendwie durchkreuzt haben und bei den Muisca waren, diesen See gefunden und waren auch hin und weg, haben erstmal versucht, also als sie die Legende gehört haben, den See mit Eimern leer zu schöpfen, was so leidlich ging, aber immerhin haben sie ein bisschen Gold gefunden. Ich glaube, später hat jemand versucht, einen Damm zu bauen, um den aufzustauen so ein bisschen und da kam auch noch ein bisschen Gold zutage, aber dann brach der Damm und das alles wurde wieder überflutet. Das ging ewig weiter und die haben dann, ich glaube in modernen Zeiten, bis in die 60er Jahre hinein, versucht den See abzupumpen, bis es der kolumbianischen Regierung zu viel wurde und die gesagt haben, jetzt ist Schluss, der See ist jetzt Sperrgebiet, keiner pumpt hier mir irgendwas, das Zeug bleibt, wo es ist. Und das ist aber ganz spannend, weil, wie du schon meinst, ne, das ist so eine Eigendynamik, die dann dahinter steht und die plötzlich sich entwickelt. Also dieses Gold scheint tatsächlich so Urinstinkte anzusprechen. Da verblendet man alles aus. Ja. Zumindest aus europäischer Sicht geht es dann bloß noch darum, hin und alles bergen, alles mitnehmen.
Also die Sage des Goldes hat gereicht, um einfach komplett reinzugehen. Also es ist verrückt.
Bis in heutige Zeit. Das ist ja so, dass also Grabraub ist auch immer noch ein echt massives Problem in der Region. Gerade wegen dieser großen Goldfunde werden richtig viele archäologische Stätten zerstört. Und ich glaube, ein ganz, ganz großer Teil eigentlich spannender kultureller Artefakte, Kunstwerke, die sind verloren, weil die einfach eingeschmolzen werden für den Goldwert. Ich habe irgendwo in der Vorbereitung gelesen, als in den 1970er Jahren in Kolumbien bis dahin unbekannte Gräber geplündert worden sind und das ganze Gold in Umlauf kam, ist der internationale Goldmarkt richtig in Bedrängnis geraten, weil es so viel Gold war, dass da plötzlich auf den Markt strömte.
Also vielleicht wurde Eldorado einfach gefunden von irgendwelchen 7 Atzen aus Kolumbien, die haben gesagt, oh, was geht hier denn ab? Haben sich das ganze Gold genommen und den ganzen Markt gefickt einfach.
Ich glaube, es ist gar nicht so diese eine Goldstadt, sondern das ist wirklich ein kulturelles Phänomen. Es ist einfach verteilt in diese Kultur, diese indigene Kultur. Man muss, glaube ich, dazu sagen, dass Gold für die einen ganz anderen Stellenwert hatte als für die europäischen Eroberer. Die kamen ja dann Gold, wertvoll, das ist... Reichtum, monetär, da wäre ich plötzlich reich. Der Witz oder die große Ironie für die Indigene oder für die Bedeutung des Goldes für die indigenen Kulturen ist ja, dass sie da gar keinen monetären Wert mit verbunden haben. Für die war das was Ästhetisches und ein rituelles Material. Das war das Material, aus dem nun mal die Opfergaben für den Sonnengott gemacht worden sind, weil es die Sonne repräsentiert. Und da glitzert so schön die Sonne. Das ist einfach ein wichtiges Material für Opfergaben. Aber es ist jetzt nicht so, dass es Reichtum in irgendeiner, also weltlichen Reichtum in irgendeiner Form symbolisiert. Das ist, glaube ich, der große Unterschied und die große traurige Ironie eigentlich in der ganzen Geschichte.
Ja.
Ihr habt dann so in etwa 12 Minuten.
Also okay. Ja, easy.
Kleiner Zwischen.
One 11. Aber das ist, gibt's so ein heutiges Äquivalent zu El Dorado? Also gibt's da irgendwas, wo man sagt, okay, das ähnelt dem jetzigen Mythos
Es gibt dieser Mythos war ja nie tot, ne? Also das ist so, es hat sich ja irgendwann verselbstständigt aus diesem Ritual, ist ja dann irgendwann die goldene Stadt geworden, dann irgendwann ganzes goldenes Königreich, das wirklich seit der Konquistadorenzeit immer wieder Abenteurer versucht haben zu finden. Also natürlich diese ganzen Konquistadoren-Expeditionen, aber auch Sir Walter Raleigh, ein ganz bekannter britischer Abenteurer im 16. Jahrhundert, hat am Orinoco in Peru danach gesucht, natürlich nichts gefunden. Dann gab es unzählige spanische Expeditionen mit auch durchaus bekannten Personal. Francisco de Orellana kennt man vielleicht aus dem inzwischen vorletzten Indiana Jones Film, da hatte der einen unglücklichen Gastauftritt, hat auch gesucht, natürlich auch nichts gefunden. Ein anderer Name, Lope de Aguirre, ist vielleicht auch ein bekannter Name, weil Klaus Kinski den ja in einem Film relativ psychopathisch dargestellt hat, ob das historisch verbirgt ist, keine Ahnung. Aber auch der war unterwegs und hat im Amazonas versucht, El Dorado zu finden, auch vergeblich. Und das können wir vorziehen bis in heutige Zeit, bis ins 20. Jahrhundert. Ich glaube, die letzte prominente Figur, die auf der Suche nach so einer verschollenen Stadt im Amazonas-Dschungel verschollen ist, war der Brite Percy Fawcett, der vor fast genau 100 Jahren, ich glaube 1925, spurlos verschwunden ist im Dschungel. Okay. Im Norden oder in Brasilien, ich glaube an der Grenze von Brasilien zu Venezuela, irgendwo in dieser Amazonasregion, hat er auch nach einer verlorenen, verborgenen Stadt gesucht. Wie viele andere vor ihm, allein die Meldung, diese große Schlagzeile Goldstadt gefunden, die blieb bisher aus. Also das ist tatsächlich ein Mythos, der anhält, aber der mehr in den Köpfen existiert, als dass er tatsächlich real zu verorten ist.
Aber es ist ja Fakt, also heutzutage, es kann ja nicht, also man kann mir ja nicht sagen, dass an Land der Welt, also unter Wasser, weiß ich, ist es noch vieles nicht entdeckt, aber an Land kann man mir doch nicht sagen, dass es wirklich jetzt irgendwo eine goldene Stadt gibt, die wir noch nicht gefunden haben, wo noch keine Regierung gesagt hat, okay, weißt du was, die Kolumbianer sagen, wir suchen unseren Scheiß jetzt mal ab, wir schauen mal.
Ja, das... Ich meine, stell dir nur mal diesen Amazonas-Dschungel vor, ein wirklich riesengroßes, undurchdringliches Urwaldgebiet. Es gibt gab auch schon immer archäologische Expeditionen dahin, die da auch Dinge versucht haben zu lokalisieren, zu suchen, nur eben eine Goldstadt nicht gefunden haben. Und ich glaube, der Trick ist oder der Knackpunkt ist, dass wir uns von dieser Vorstellung einer riesigen Goldstadt verabschieden müssen. Und vielleicht auch von dieser Forschung einer riesigen gebauten Stadt. Die Legende beruht ja auch darauf, dass die Indigenen den Spaniern erzählt haben, ja, es gibt große Siedlungen, wo wir früher gelebt haben, riesige Städte. Nur, dass die Spanier sich was anderes darunter vorgestellt haben, natürlich mit ihrem europäischen Hintergrund, als es eigentlich war. Denn wir haben tatsächlich archäologische Funde in der Region, die auf große Siedlungssysteme hinweisen. Nur sehen die eben ganz anders aus. Technologisch, normalerweise müsste man ja mit einer Machete durch den Urwald gehen, alles abholzen und auf gut Glück hoffen, dass man die richtigen Stellen findet. Ja. Technologisch können wir aber inzwischen mit einer Technologie, die LiDAR heißt, das ist so ein Messsystem, das dem Radar ähnlich ist, über den Urwald fliegen, mit dem Flugzeug Laserstrahlen runtersenden, die werden wieder aufgefangen. Und dann kann man den Urwald ausblenden am Computer. Man kann quasi alle Lichtpunkte, die die Blätter getroffen haben, ausrechnen und sieht dann das Geländemodell drunter. Und kann dann darunter tatsächlich auch sehen, was da eigentlich im Urwald verborgen ist. Und wir haben diese Siedlungssysteme gefunden, es gibt sie. Nur sind das Systeme, die aus Erdwerken errichtet sind, also Wälle aus Erde, große lange Kanäle, große Rampen, die verschiedene Dorfstrukturen, Siedlungsstrukturen miteinander verbinden und schon darauf hinweisen, dass das riesige Siedlungen waren, also im 15. Jahrhundert mit Tausenden von Einwohnern, die sich vor einer Stadt wie Köln, wie einer europäischen Stadt wie Köln nicht verstecken muss. Also die sind wirklich gleichwertig. Nur sind das eben nicht die Steinstädte, die die Spanier im Kopf hatten, als sie erzählt bekommen haben, ja, da gibt's große Städte, wir haben früher in großen Städten gewohnt, sondern das waren die Städte, die die Indigenen bewohnt hatten. Ne?
Wurden all diese Siedlungen schon untersucht?
Du fragst, ob es da Gold gab.
Ich wär Pirat.
Die sind archäologisch erforscht und in den Siedlungen gibt es kein Gold. Warum auch? Das war ja das Material, aus dem die Opfergaben für die Götter produziert worden sind. Die sind dann versenkt worden in den Seen, die sind in die Gräber gekommen. Aber in den Siedlungen, da hat man die für uns Archäologen viel spannenderen Sachen, wie die Töpfe, die sie benutzt haben oder die Kunstwerke, die sie im Alltag hergestellt haben und die Spuren, die sie so in ihrem Alltag hinterlassen haben. Die sind da, die finden wir. Aber viel spannender ist wirklich diese Größe der Siedlungssysteme, die miteinander verbunden sind. Quer durch den Urwald, gerade Straßen, die quasi eine Siedlung mit der anderen verbinden. Das ist das eigentlich Spannende. Das Gold ist hübsch anzuschauen, aber irgendwann wiederholt sich das ja auch mal.
Ja, jeder hatte einen anderen Fokus. Nee, aber das ist schon sehr interessant. Also im Nachhinein wissen wir aus irgendwelchen Aufzeichnungen, okay, es gab wirklich diese Opfergaben und es gab auch dieses Modell von, wir bestäuben den mit Gold.
Wahrscheinlich schon, zumindest gibt es da die Überlieferungen der Indigenen zu. Und es gibt dieses kleine Floßmodell, das das so ein bisschen abbildet. Und ich glaube, das Problem ist, dass hier wirklich verschiedene Geschichten einfach zusammengekommen sind in der Vorstellung der Eroberer und die sich dann ihre eigene Geschichte daraus gebastelt haben. Es gibt ganz viele Fünkchen Wahrheit, die da drin stecken und die da auch inzwischen auch archäologisch nachweisbar sind, aber die zu so einem großen Mythos aufgeblasen worden sind, den es so halt nie wirklich gab. Ne? Das ist eine Geschichte, die daraus entstanden ist und die sich irgendwann verselbstständigt hat im Laufe der Zeit.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich diese Geschichte so im Vergleich zu anderen Mythen einfach wahrscheinlich nicht so lange gehalten hat. Also so im
Anfang. Also es gab eine Zeit so im 16., 17., 18. Jahrhundert, wo das wirklich die heißeste Geschichte überhaupt war, wo es eine Expedition nach der anderen gab. Irgendwann hat man aber gecheckt, von diesen Expeditionen kommt keiner zurück. Und die zurückkommen, die bringen nichts mit. Also es kostet richtig Geld, so eine Expedition auszurüsten. Und dann kommt da aber nichts zurück. Und dann dachte man sich, vielleicht sollten wir überlegen, ob wir unser Geld nicht anderweitig investieren, als auf der Suche nach so einer imaginären goldenen Stadt. Und dann ist auch der Mythos so ein bisschen abgeflacht. Ich meine, so als Geschichte gibt es das ja immer. Es gibt ja, auch davon gibt es einen Disney-Film. Wir hatten letztens schon drüber geredet. Ne? Es gibt, glaube ich, keinen Mythos, über den es nicht mindestens einen Disney-Film gibt.
Wirklich,
Also es ist irgendwie noch präsent im kulturellen Gedächtnis, aber es hat nicht mehr diesen Stellenwert, dass man da jetzt wirklich davon ausgeht, diese verlorene, verborgene Stadt aus purem Gold irgendwo im Dschungel lokalisieren zu können oder zu wollen.
Okay.
Ihr habt noch in etwa 5 Minuten Zeit.
Okay, dann würde ich will nochmal einmal zusammenfassen. Also der Eldorado-Mythos teilt sich in zwei Wege auf. Wir haben einmal die europäische Version der goldenen riesigen Stadt, der spanischen Conquistadoren. War das richtig? Ich habe ein neues Wort gelernt. Ich bin richtig happy gewesen. Das haben wir einmal, okay, viele Spanier und viele Europäer sind auf Expedition gegangen im 16. Jahrhundert, ein heißes Ding. Die meisten kamen nicht zurück oder mit leeren Händen. Es gab Siedlungsgebiete, aber nicht in Form von Steinbauten und das europäische Bild von einer wirklichen Stadt, sondern eher Rampen, Gräben und verbundene Straßen irgendwie. Dann haben wir
wo sollen die im Urwald Steine herbekommen?
Das ist ein valider Punkt. Gehört mit Gold bauen können halt. Das war das einzig Logische, daher kommt. Aber sonst haben wir ansonsten die überlieferte Version und das ist okay, wir haben einen Anführer, den bestäuben wir mit Gold. Das ist einmal ein kleiner Flex hier, ich komme jetzt an die Macht, werfen wir mal das ganze Gold über Bord. Mann, weil wir haben's. Wir haben's. Das sind so die beiden Wege des Eldorados. War das richtig?
Genau. Also dieser Bergsee, in den das deponiert wird, das ist halt so auch so der Dreh- und Angelpunkt der Legende, weil da waren sie ja dann alle und haben geguckt, hier muss doch noch Gold drin sein. Ich glaube, sogar Alexander von Humboldt hat sich zu diesem See geäußert und ausgerechnet, da müsste so und so viel Gold drin sein, wenn die Geschichte wirklich stimmt. Und das kann ja nicht sein, also kann die Geschichte nicht stimmen. Also dieser See ist, glaube ich, auch Dreh- und Angelpunkt, dieser Guatavita-See ist Dreh- und Angelpunkt des Mythos und der Legende.
Der Guatavita-See.
Etwa 3:30.
Bogota.
Ihr habt noch etwa 3:30.
Ja.
Dann mal so als Hinweis, hast du denn schon das Gefühl, du weißt genug, wie diese Kultur untergegangen ist, der Muisca?
Aha. Das war aber ein heißer Tipp. Das wollte ich ja gerade fragen.
Hast du eine Vermutung, wie sie untergegangen ist?
Ich schätze mal, dadurch, dass die Spanier reinkamen, dass sie ausgemorchelt wurden.
Die haben einen wesentlichen Anteil daran. Das Problem ist, wir reden hier von einem großen Kulturkomplex. Chibcha heißt das eigentlich. Die Muisca sind nur eine Familie dieses großen Stammesverbandes. Die sind wahrscheinlich auch schon vorher Stammesstreitigkeiten zum Opfer gefallen und sind deutlich, deutlich dezimiert aus internen Auseinandersetzungen hervorgegangen. Okay. Also dieses Ritual mit dem goldenen Mann haben sie wahrscheinlich schon vor Ankunft der Spanier ad acta gelegt, einfach weil sie in einem anderen Stamm aufgegangen weil sie erobert worden sind. Yeah. Tatsächlich sind diese internen Streitigkeiten einer der wesentlichen Punkte, den die Spanier sich zunutze gemacht haben. Die haben sozusagen sich Verbündete gesucht und einen Indianerstamm unterstützt, um gegen den anderen vorzugehen und haben sich neu verbündet und so nach und nach sozusagen das Feld aufgerollt.
Wow, okay. Ja, das, der Feind meines Feindes.
Ja, eine ziemlich perfide Strategie eigentlich.
Ja. Okay, und dann, also dadurch sind die wirklich auch untergegangen. Es gibt ja noch viele indigene Völker, die trotzdem
genau,
noch
im Genau, wir reden immer davon, als ob das so untergegangene Kulturen sind. Tatsächlich gibt es aber noch Nachkommen von sehr, sehr vielen dieser indigenen Kulturen aus dieser Zeit. Und ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es auch nicht Muisca-Nachkommen noch gibt. Also ich kann mir das sogar sehr gut vorstellen. Dadurch, dass die in anderen Stämmen aufgegangen sind, wird es da sicherlich auch heute noch möglicherweise Nachkommen geben. Also wir reden hier nicht, das ist auch mal so ein großer Fehler, nicht von irgendwelchen ausgestorbenen Kulturen. Diese Leute gibt es heute noch, die leben auch noch da. Also das ist durchaus keine Kultur, über die wir irgendwie in der Vergangenheitsform reden und über die wir zu entscheiden haben, sondern es gibt Nachfahren, die durchaus auch mitreden können und mitreden sollen.
Ja, also nur maximal dezimiert.
Ja. Also ein Grund, warum die Spanier dann diese großen Siedlungssysteme nicht mehr gefunden haben, lag auch darin, dass es diese großen Siedlungssysteme zu der Zeit dann irgendwann nicht mehr gab, weil sie eben so massiv vorgegangen sind, dass bloß noch kleine versprengte Stämme als Überbleibsel dieser einstigen großen Siedlungssysteme übrig waren am Ende sozusagen.
Okay.
Das ihr habt noch etwa eine Minute.
Okay, dann stell ich noch mal ein paar Fragen.
Asan,
wie hieß der See nochmal?
Wie der See hieß? Guatavita-See.
Guatavita-See, in der Nähe von Bogota. Ich glaube, das ist eine Frage.
Das klingt aber auch wie ein Madonna-Song, finde ich. Irgendwie.
Guatavita? Ich finde, das klingt wie auf irgendwas Avocado-basierende Vorspeise.
Irgend so ein veganer Brotaufstrich.
Ja, wirklich. Das ist Guatavita, das ist super.
40 Sekunden habt ihr noch.
Nee, ich glaube, in Nähe von Bogota, wie hießen die nochmal? Muisca?
Muisca hieß der Stamm, genau.
Muisca.
Genau. Ansonsten Südamerika, da gibt es ja jede Menge Länder, wo Eldorado heute hätte liegen können, wenn es es denn gegeben hätte.
Ja. Ja, also bis auf die Frage, wenn du genau weißt, wo würde ich uns zwei Tickets buchen.
Off-Camera nochmal.
Ja. Sollen die Leute nicht wissen.
Dann haben wir also eigentlich noch 10 Sekunden, aber ich habe das Gefühl, dann, Asan, ich habe das Gefühl, du fühlst dich jetzt gut vorbereitet. Du hast schon sehr gut so drauf, die Zeit ist um. Du hast dich schon so sehr gut so drauf vorbereitet. Stopp.
Ja.
So, jetzt war die Zeit um.
So eine gute Produktion, aber trotzdem der iPhone-Wecker.
Ja, ich gebe zu, ich musste hier tatsächlich mal schnell mal iPhone irgendwie machen. So ist es manchmal. Aber ich hatte so ein bisschen, du hast schon total gut so, okay, die Frage könnte sein, die Frage könnte sein und die Frage könnte sein. Dann würde ich mal sagen, wir gucken mal, ob du auf die richtigen Fragen gesetzt hast.
Okay, ja.
Ready?
Ja.
Okay, dann Frage 1. Was bedeutet denn Eldorado wortwörtlich übersetzt?
Das bedeutet der goldene Mann oder der goldene Herrscher.
Ja.
Der goldene, richtig? Das kann.
Ja, der goldene.
Ja.
Lassen wir gelten, Jens, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja... wollte ein bisschen ausmögen.
Das stimmt. Zweite Frage. Welche Bedeutung hatte Gold denn in der ganzen Eldorado-Geschichte eigentlich für dieses Muisca-Volk?
Das ist natürlich eine sehr gute Frage, die kann ich dir beantworten. Da Gold kein weltlichen Reichtum bei den indigenen Völkern damals hatte, sondern es eher wirklich eine Opfergabe war, weil das Gold auch so schön die Sonne widerspiegelt, symbolisiert, weil es so glänzend ist und von der Farbe her war es eher ein Material zur Opfergabe des Sonnengottes.
Top.
Ja, das würde ich sogar noch ein Sternchen dazu geben, Jens, oder?
Vielen Dank.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Ja, ein guter Lehrer. Sehr gut, guter Lehrer.
Wir haben 2 von 3 schon mal richtig.
Ja.
Dann die dritte Frage und ich stelle sie einfach, weil ich mir schon die ganze Zeit gedacht habe, wie kann das sein?
Der See, hä?
Wie heißt der See?
Ja! Ja! Buena Vista See!
Ja, jawohl! Bogota! Ohne Scheiß, wie letztens bei Atlantis, wo wir dachten, so die dritte Frage ist die allerschwerste, das merkst du niemals. Und schon bei Atlantis hast du das 3-mal nachgefragt, was bei der dritten Frage war. Und heute wieder, wo ich gedacht habe,
ich kann dir doch nicht meinen Namen nehmen, das ist doch billig. Das ist doch billig.
Also ich merke schon, wir brauchen hier dringend schwerere Fragen.
Aber jetzt weißt du, wo der nächste Urlaub hingehen kann.
Ja. Das wird auch kein Urlaub, das wird Reisen. Das wird eine Entdeckungsreise. Blass Ostsee ab, komm mit. Wir machen das jetzt.
Aber jetzt mal andersrum gefragt, Jens, wo können wir denn noch schwerere Fragen finden? Gibt es denn noch ein Thema, wo wir sagen könnten, da könnten wir auch nochmal irgendwie drüber sprechen, wo es garantiert nicht so einfach wird? Ich habe mal kurz von Stonehenge
gedacht. Ja, wir sind ja hier bisher immer in Schriftkulturen unterwegs, nicht wahr? Also wo wir historische Aufzeichnungen haben und das so ein bisschen versuchen können einzuordnen. Ich bin davon aus, dass eigentlich Prähistoriker, also erforsche eigentlich Kulturen, die gar keine Schrift hinterlassen haben. Mhm. Und das macht es dann so richtig schwierig. Also alles, was so in Richtung Megalithbauten geht, Stonehenge und so weiter. Das ist, glaube ich, schon ganz tricky. Aber ein Thema, das ich auch total spannend finde, wobei ich nicht weiß, ob das 20 Minuten Podcast-Folge hergeben. Es war, glaube ich, dieses Jahr Jubiläum der Verkündung der Entdeckung der Terrakotta-Soldaten in China, die das Grab des ersten chinesischen Kaisers bewachen. Und dieses Grab, das kennen wir auch, das hat nur noch keiner angefasst, aber die Überlieferungen zu diesem Grab, also die schriftlichen Notizen aus der Zeit, die lesen sich wie das Drehbuch zu einem Indiana-Jones-Film. Da sind selbstschießende Armbrustfallen drin, Palastanlagen aus Edelstein, die in Miniatur nachgebildet sind, Flüsse aus Quecksilber. Also das wäre vielleicht auch mal was Spannendes. Ansonsten bin ich total offen für jedes Thema, das ihr aus dem Hut zaubert. Mir fällt immer irgendwas ein.
Hasan, was sagst du?
Also das klingt, also die Terrakotta-Soldaten finde ich auch sehr interessant. Ich kenne nur das Bild von diesem riesigen Meer aus Steinsoldaten.
Was schon irre ist, ne? Ja.
Das ist unglaublich. Alles rund um Pyramiden und Co. Also natürlich finde ich auch immer super interessant. Ich gehe mal danach, das ist so eine gratis Wissenvermittlung einfach für mich. Und ich glaube mal sowas, manchmal ist man ja der Dumme, der so in der Masse keine Fragen stellen will. Aber hier habe ich das Glück, ich bin mit Jens im Dialog und ich kann einfach sagen, ja, wie ist denn das? Und ich kann all meine dummen Fragen und Gedanken einfach rauslassen. Deswegen, so Pyramiden und Co., da würde ich gerne noch ein paar Sachen wie Jens auch fragen.
Und es gibt ja auch keine dummen Fragen. Ne? Jede Frage kann eine gute Antwort verdienen. Insofern.
Ja, da haben wir richtig erinnert.
Das können wir es jetzt mal von hier Galileo auch nur bestätigen. Es gibt keine dummen Fragen und das sind wir doch genau der richtige Ort dafür. Dann sage ich schon mal vielen herzlichen Dank an euch. Wir finden, glaube ich, das nächste Mal wieder ein gutes Thema. Ich glaube, da waren schon ein paar gute Sachen.
Gute Fragen auch mal.
Die Fragen vor allem. Da müssen wir uns echt nochmal Gedanken machen. Dann sage ich schon mal vielen herzlichen Dank euch beide. Hat wieder Spaß gemacht.
Danke euch
beiden.
Total. Ja.
Und an alle Zuhörer da draußen nochmal ein Hinweis. Hasan ist auf Tour und von Jens gibt es ein spannendes Buch. Und an dieser Stelle natürlich auch nochmal ein Hinweis auf die vielen rätselhaften Phänomene, denen die Galileo Explorer nachgehen. Darunter zum Beispiel die Frage, ob es unter der amerikanischen Stadt Centralia wirklich brennt. Die Antwort gibt's jederzeit kostenlos auf Join. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Baba.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.